Der Predigttext steht im Kolosserbrief im 4. Kapitel und ich lese dort die Verse 2 bis 6. Ermahnung zum Gebet und zum rechten Wort. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Der heutige Sonntag, Rogate, ist ja eine Aufforderung zu beten. Bete, heißt es ja hier. Betet gemeinsam und einzeln. Betet, damit die Verbindung zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus erhalten bleibt. Denn Jesus Christus wusste ja, wie die Jünger reagieren werden, wenn er gen Himmel genommen wird und sie ihn nicht mehr sehen. Er wusste ja, wie der Mensch geartet ist, der ständig mit den sichtbaren Dingen konfrontiert wird und somit sorgenvoll über die Werdegänge der sichtbaren Dinge wird. Er schaut in die Zeit hinein, registriert das Arge, das Böse und lässt sich davon leicht beeinflussen und leiten. Er schaut auf seine Unmöglichkeit und verzagt darin, weil er nicht weiß, wie er es richtig tun soll. Darum die Aufforderung, bete, bleib im Gebet. Und der Apostel Paulus kannte das ja auch und gab es den Gemeinden weiter und sagt, ja, wacht im Gebet, seid darin beharrlich. Beharrlich heißt beständig. Lasst nicht ab, versäumt nicht das Gebet, tut nichts ohne das Gebet. Haltet euch an dem Erlöser Jesus Christus fest. Der Herr selber hatte schon vor seinem Leiden zu seinen Jüngern gesagt, dass sie ihn ehren werden und sollen durch das Gebet. In Johannes 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, ich will es doch tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Betet, ich will es tun. Und auch etwas weiter im 16. Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Betet. Bisher, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet aber, so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen werde. Und wir merken hier an diesem Wort bereits schon, worum es geht, warum die Aufforderung des Gebetes gegeben ist, weil wir oft so unfroh sind. Wir schauen mehr nach unten, sind verzagt, vergrämt. Warum? Weil wir nicht beten. Weil wir uns nicht an den halten im Gebet, der Tod und Teufel überwunden hat, der die Welt überwunden hat, der alles überwunden hat, der uns selber überwunden hat. Wenn wir zu dem beten, dann flieht alle Traurigkeit, alle Hoffnungslosigkeit. Hier verstehen wir, dass eben auch der Gemeinde zu jeder Zeit Mut gemacht werden soll, beharrlich im Gebet zu bleiben und wachsam zu bleiben und Gott Dank zu sagen. Das sind so Säulen, die uns festhalten, die uns aufrecht gehen lassen, die uns zuversichtlich in diese Welt gehen lassen, die verhindern, dass wir straucheln, verhindern, dass wir in einer Sackgasse landen. Das sind die Säulen für Kinder Gottes. Natürlich für die, die Jesus noch nicht kennen und noch nicht aufgenommen haben in ihrem Herzen, pulsiert noch nicht der Drang nach dem Gebet. Und sie kennen den Sieg einfach noch nicht. Aber sie sollen ihn kennenlernen. Jeder, der Jesus noch nicht kennt, soll ihn aufnehmen, heute, an diesem Tag, und anfangen, ihm zu vertrauen und zu beten. Denn er vermag alle Dinge, er weiß alle Dinge und er beschenkt diejenigen, die in seiner Nachfolge sind, mit allen Dingen. Unser Leben als Christen soll ja ein Dienst sein, ein Dienen in dieser Welt aus der Gebundenheit an den Heiland. Jesus will, dass allen geholfen wird. Wollen wir denn das nicht auch? Doch, das wollen wir auch. Aber das funktioniert nur im Verbund mit ihm, durch das Gebet, nicht selbstständig, durch die Abhängigkeit von ihm. Wir haben mit ihm, das will ich mal so betonen, einen Missionsauftrag. Gott brauchte uns eigentlich gar nicht. Er könnte alles alleine machen. Er braucht den Wolfgang überhaupt nicht. Aber er ehrt uns, indem er uns mit in seinen Missionsauftrag, die Menschen zu rufen, hineinnimmt. Und dazu ist es wichtig, durch das Gebet fest an ihm zu bleiben. Von Herzen beten und dankbar beten und wissen, dass Gott tut, was er verheißt. So schrieb auch Paulus an die Gläubigen in Galatien, Galater 1, Vers 4, dass wir doch errettet worden sind von der gegenwärtigen argen Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind errettet worden aus der gegenwärtigen argen Welt. Allerdings, wir tun oft so, als ob wir noch dazu gehören. Wir leben noch mit dem Argen in dieser Welt oft mit. Wir sind wohl in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sind erlöst von der gegenwärtigen argen Welt. Das soll unser Bewusstsein stärken. Darum betet, betet, hofft und glaubt und empfangt. Darum auch im Brief an die Römer im 12. Kapitel, wo der Apostel sagt, ihr braucht euch nicht mehr der Welt gleichstellen. Stellt euch nicht mehr der Welt gleich. Ihr seid errettet aus der bösen, argen Welt. Tut nicht so, als ob ihr involviert seid in diese Welt. Ihr seid Fremdkörper in dieser Welt. Ihr seid hier gar nicht zu Hause. Ihr seid nur Diener in dieser Welt. Um Jesu, des Erlösers willen, der alle zu sich ruft. Allerdings, der Satan hat kein größeres Anliegen, als Menschen, die eingeladen werden, zu Gott in Jesus zu kommen, davon abzuhalten. Und er hat kein größeres Anliegen, mit List die Gläubigen davon abzuhalten, zu beten und aus der Höhe etwas zu empfangen, was eine Auswirkung hat in dieser Welt. Alles Laufen in dieser Welt ist vergebens, wenn nicht die Gebetsverbindung mit dem Heiland da ist. Das ist das Wichtigste im Leben der Christen, das Gebet. Die Versicherung, der Herr ist mit mir. Wie oft müssen wir das tun und fragen, Herr, bist du jetzt da? Ja, sagt er, ich bin da. Aber der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und in 2. Korinther 2, ich zitiere das einfach auch für die Hörer der CDs in Vers 11, spricht ja der Apostel im Geist und sagt ja, es ist uns gar nicht unbewusst, was der Teufel im Sinn hat. Wir wissen das. Er will nicht, dass du betest, sondern du sollst alles selber machen. Es ist uns nicht unbewusst, was der Teufel im Sinn hat. Aber wir gönnen ihm einfach nicht dies, dass er eingreifen kann in unser Leben, sondern wir halten uns an unseren Erlöser, Jesus Christus, und beten zu ihm. Denn auch hier hatte der Apostel seine Sorge um die Gläubigen, als er im 2. Brief an die Korinther schrieb in Vers 3 und 4, ich habe Bangigkeit, dass der Teufel euch doch verführt, so wie einst die Eva. Ich fürchte darum, dass ihr nicht betet und nachlasst, dass die Schlange euch verführt. Wacht auf, betet. haltet euch an den, den ihr als euren Erlöser bekennt. Wir sollen ganz neu erkennen und beachten, dass wir keine Verbündeten in dieser Welt des Unglaubens haben. Wir stehen zusammen mit den Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern. Wir haben sonst keine Verbündeten in dieser Welt, weil sie einem ganz anderen Geiste folgen. Darum beständiges Gebet, auch füreinander. Um der Gemeinde Jesu dienen zu können und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten zu können, wie es auch in Jakobus 1,27 steht, müssen wir im anhaltenden Gebet beharren, in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und in Jesus Christus, seinem Sohn, bleiben. Wir nennen uns ja auch, ich sage das mal so, landeskirchliche Gemeinschaft. Gemeinschaft von Menschen ist mehr eine Gesellschaft. Aber echte Gemeinschaft ist die durch den Heiligen Geist mit Gott. Das ist die Gemeinschaft des Lebens. Es gibt viele Zusammenkünfte in dieser Welt, menschliche Gemeinschaften. Aber das hilft uns nicht weiter, sondern das Leben aus Gott, mit Gott, für Gott. Durch das Gebetsleben zeigen wir und beweisen auch zugleich, dass es kein anderes Heil und keine größere Macht und Hilfe gibt als die in Christus allein. Das ist unser Ausdruck im Gebet. Und jeder ist dazu eingeladen, das zu bekennen in seinem persönlichen Gebet, im gemeinschaftlichen Gebet. Denn das Gebet soll ein aktives Gebet sein. Aktiv darin, in der Erwartung, dass die Gegenwart Gottes in Jesus Christus, in seinem Geist vorhanden ist. Ich soll aktiv versichert sein, der Herr ist mit mir. Ich weiß es, er ist da. Es soll aktiv sein in der Beobachtung der Dinge dieser Zeit, ob sie hilfreich sind oder nicht. Aktiv. Unterscheidungsvermögen, wenn wir durch den Alltag gehen. Es soll aktiv sein darin, zu erkennen, wo die listigen Anläufe des Satans sich auf uns zubewegen. Erkennen wir das noch? Wie sehen wir die Welt? Können wir das noch unterscheiden, wo der Satan uns entgegenkommen will und wo Gott uns segnet? Das Gebet, das Aktive, gibt diese Unterscheidung und weist das auf. Darum sagte der Herr Jesus auch in Gethsemane zu seinen Jüngern: Wacht und betet. Das ist das Geheimnis. Betet. Lasst euch nicht davon abbringen, sonst fallt ihr in den Anfechtungen, ihr könnt nicht mehr unterscheiden, was zu Gott gehört und was zur Welt gehört. Ihr seid ausgeliefert dem Sog dieser Welt. Das Wachen soll für uns selbst wichtig sein, dass wir dem Auftrag als Kinder Gottes hier leben können. Und dass wir nicht in die Gleichgültigkeit des Daseins zurückfallen und somit in die Sünde, sondern in der inneren Absonderung, das ist ein wichtiges Wort, Absonderung, für unseren Herrn bleiben. Das Volk Israel sollte in der äußeren Absonderung leben, keine Vermischung mit den Heiden. Und wir dürfen in der inneren Absonderung leben von dem Wesen dieser Welt. Wir haben damit nichts zu tun. Und zum anderen, dass wir nicht den Tag unserer Hinwegnahme aus dieser Welt unvorbereitet erleben, verpassen. Wachet, denn ihr wisst nicht Tag und Stunde, wann der Herr kommt. Keiner weiß es, wann der Herr mich dich ruft. Aber das Gebet, das lässt uns wachen. Und wir werden bereit sein auf den Ruf aus dieser Zeit in die Ewigkeit hinein. Natürlich beschäftigt uns, und das weiß der Herr auch, das natürliche Leben mit Essen, Trinken, Kaufen, Verkaufen, manchmal gewisse Hobbys dabei, auch Kulturveranstaltungen, ja, die bewegen uns auch. Und nicht alles ist doch schlecht, manches gehört einfach zum äußeren Ablauf. Aber es soll uns nicht vom Gebet und von dem Wachen, dem Unterscheiden der Dinge trennen. Wir dürfen erkennen können, was jetzt gut ist und was jetzt nicht gut ist. Im Buch von Nehemia, als die Rückführung des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft stattfand und man auch die Stadtmauern baute, und die Feinde wollten diesen Bau, den Neuaufbau verhindern. Da heißt es sogar an einer Stelle, und sie ließen sogar das Baden anstehen. Natürliche Sache. Ja, das ist richtig, wir wollen ja nicht so schmutzig daherlaufen, ja. Aber wenn es um die eigentliche Sache geht, darf auch das Baden anstehen. Kann man das auch mal beiseite lassen. Und so auch mit dem Essen und Trinken. Wachet und betet. Der Herr mahnt ja ganz deutlich, dass wir in Zeiten stehen, die uns von der Gemeinschaft im Gebet mit ihm abhalten wollen. In Lukas 21 lese ich uns ein paar Verse aus dem Vers, ab Vers 34. Hütet euch doch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und der Tag seines Kommens plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Seid alle Zeit wach. Und hier heißt es wieder, und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschen so. Wachet und betet. Und in Matthäus 24, ab Vers 37, spricht der Herr auch. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein bei dem Kommen des Menschensohn. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, was taten sie? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht. Die waren so mit dem Essen, Trinken und Heiraten so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr mitkriegten, was außen passierte. Sie achteten es nicht, was da passierte, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wir merken also, worum es geht bei diesem anhaltenden Gebet, wozu das wichtig ist, um auch stets in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben. Und hier geht es gar nicht nur um die Formulierung. Manch einer sagte ja, dass er nicht weiß, wie er beten soll. Danke doch einfach mal für Golgatha. Danke, dass du als elender Sünder begnadigt worden bist. Ist doch ein Dankgebet wert, ne? Fang doch mal damit an. Dann werden dir auch noch ein paar andere Worte einfallen, worüber du Gott loben kannst. Und tu es immer wieder. Jeden Tag. Morgens und abends. Und wo es sein soll, mitten am Tag. Wir sollen also die Dinge dieser Zeit wohl nutzen, aber nicht davon gefangen genommen werden und abgelenkt werden von dem eigentlichen Leben aus Gott. Vielmehr darf unser Gebet so gewiss sein, dass wir sogar mit Danksagung gleich über den Sieg Jesu die Erfüllung und seiner Worte und die Bewahrung erleben auf seinen Wegen. Beten heißt aber nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Fürbitte. Unser Gebetsleben soll doch so viel Kraft in sich haben und beweisen, dass es nicht nur für unsere kleinen Alltagssorgen ausreicht, sondern dass darüber hinaus es auch für andere eintreten kann in der Fürbitte, Kraft freisetzt für den Nächsten. Darum konnte Paulus sagen, bittet auch für uns, nicht nur für euch selber. Bittet auch für uns, habt ihr die Kraft noch dazu, über eure kleinen Sorgen hinaus auch noch für mich zu beten. So wollt ihr sagen, Gott schenkt euch die Kraft, dass er nicht nur für euch betet, sondern auch für den Nächsten. Wir können uns persönlich fragen, für wen beten wir jeden Tag? Sind unsere Gebete nur auf uns und unsere Familie gerichtet? Oder gibt es da Menschen und Seelen darüber hinaus, die uns ein Anliegen bedeuten, für die wir täglich beten? Bitte auch für uns, sagt der Apostel. Denn wir brauchen das, damit wir das richtige Wort sagen können. Das dringliche Anliegen aller Gläubigen ist doch die Errettung der Seelen. Dafür hing Jesus am Kreuz. Dafür hat er sein Blut vergossen. Nicht nur für mich, für dich, sondern für alle Menschen. Und Paulus sagt, ich möchte eine offene Tür des Wortes haben. Bittet, betet auch für mich, damit ich das Wort richtig sagen kann. Das sagt der Apostel. Damit ich weiß, wie ich reden soll. Betet also auch für mich. Darum beten wir für die Missionare, beten wir für die Prediger, beten wir für die Zeugen Jesu an allen Orten, dass sie dies richtig sagen können, wie es dort in unterschiedlicher Weise gesagt werden muss. Also haltet an am Gebet. Wir merken, das ist eine Arbeit. Eine Arbeit, die es zu verrichten gilt. Es sollen Entscheidungen für Jesus getroffen werden. Und da, wo Entscheidungen getroffen worden sind, sollen sie behalten bleiben. Immer in der Erweckung sich bewegen, diese Entscheidungen. Wir dürfen und sollen nichts höher achten in unserem Leben als die Kraft und Gegenwart Gottes in Jesus Christus. Denn nur dort ist die Kraft, um siegreich durch das Leben zu kommen. Und dann verstehen wir auch, warum der Apostel Paulus dem Timotheus aufgelegt hat, etwas weiter zu sagen, auch an die Gemeinde. Denn in 1. Timotheus 2 heißt es, ich ermahne euch, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen. Oh, was ist das für eine wunderbare Aufgabe. Für die Obrigkeiten, für die Könige, kann man sich ja abfragen, wann man das letzte Mal segensreich für die Obrigkeiten gebetet hat, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Ehrbarkeit und Frömmigkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Rogate, betet, betet, betet. Denn dadurch werden die Türen des Wortes Gottes auch noch aufgehalten, so dass andere das Evangelium erfahren. Der Apostel Paulus wusste, dass nur die Gläubigen durch ihr Gebet, ja, wer soll denn sonst beten, ihm eine Hilfe sein konnten in der Verbreitung des Evangeliums und Ausbreitung des Evangeliums. Und nicht die Mächte dieser Welt, die helfen nicht. Sie helfen nicht zur Ausbreitung des Evangeliums, sondern nur das Gebet der Gläubigen. Gebet für den Dienst am Nächsten So haben wir gelesen, wandelt weise gegen die, die draußen sind. Wandelt weise. Seid nicht gebunden an sie. Seid frei von ihnen. Wandelt weise gegen sie. Das heißt, wir haben die Freiheit zum Dienen am Nächsten bekommen. Den Nächsten zu gewinnen. Unabhängig von ihm zu sein. Menschenabhängigkeit blockiert das Zeugnis von Jesus. Menschenabhängigkeit. Und das soll uns auch neu gesagt sein, an diesem Sonntag betet. Wir sollen frei bleiben. Martin Luther hat es einmal auch so geschrieben: Bittet, so werdet ihr nehmen. Wenn du nicht eher bitten willst, als bis du dich würdig geschickt weißt zu empfinden, dann darfst du überhaupt nicht mehr beten. Wenn du darauf warten willst, ob du würdig genug bist, dann hör auf. So schreibt er. Denn unser Gebet muss sich nicht auf unsere noch des Gebets Würdigkeit, sondern auf die unwandelbare Wahrheit der göttlichen Zusage gründen. Wir sind eingeladen. Jesus sagt ja, betet. Bittet den Vater in meinem Namen. Und ihr werdet es bekommen. Wenn sich's aber auf sich selbst oder auf etwas anderes gründet, das Gebet, dann ist es falsch und es betrügt dich. Es betrügt dich. Wenn du gleich vor großer Andacht das Herz bei dir zerbräche und lauter Blutstropfen weintest, denn darum bitten wir, dass wir nicht würdig sind zu bitten, und eben dadurch werden wir würdig zu bitten und erhört zu werden, dass wir glauben, wir sind unwürdig und es allein auf die Treue Gottes ankommt. So sei unwürdig, wie du sein magst, so schau darauf und nimm mit ganzem Ernst wahr, dass tausendmal mehr daran gelegen ist, dass du Gottes Wahrheit ehrst, als in deinem Zweifel seine Treue und seine Zusagen zu Lügen zu machen. Also, wenn du nur auf dich schaust, ob du so beten darfst, dann hör auf zu beten, denn es bringt nichts. Schau auf den Herrn, der dich eingeladen hat, auf Jesus Christus, und verlass dich auf seine Zusagen. Bittet, so wird euch gegeben. Gebunden im Herrn, Paulus sagte ja auch, dass er gebunden ist in Jesus, ja. Das heißt ja, ungebunden an Menschen, aber gebunden an den Herrn. Unser Wandel darf und soll in der Freiheit geschehen, für und vor dem Herrn. Wir sollen alles nutzen, aber frei bleiben. Wir sollen nicht abhängig sein von irgendetwas. Es ist so, dass der Herr viel mehr Situation und auch Weltmenschen manchmal gebraucht, um uns in wichtigen Lebensbereichen einfach zu dienen. Denn alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, auch die Widerwärtigkeiten. Gott nutzt die Widerwärtigkeiten, um uns zu dienen. Wir haben da ein Beispiel von dem Volk Israel, dass er durch Gottes Hand geführt worden ist, durch die Wüste, aus Ägypten durch die Wüste, bis an die Grenze des gelobten Landes. Nun standen sie da, mussten ja um Moab herumgehen, weil die Moabiter sie nicht durchgehen lassen wollten, und standen vis-à-vis von Jericho auf der Ostseite des Jordans. Aber die Moabiter hatten Angst. Wir haben ihnen den Durchgang verweigert, und wer weiß, was wir da alles gehört haben, was Gott mit Israel Segensreiches getan hat und wie es in Ägypten zuging. Wir müssen etwas unternehmen. Und dann riefen sie diesen Mann, diesen Bileam, der gottesfürchtig war, und sagten: Komm jetzt und verfluche dieses Volk. In 4. Mose 24 und auch Kapitel davor lesen wir es: Verfluche dieses Volk. Aber er sagte, ich kann es nicht, wenn Gott das nicht tut. Und dann ging er ins Gebet und sagte dann am nächsten Morgen, ich kann nicht mit euch kommen. Gott will es nicht verfluchen. Traurig gingen die Gesandten nach Hause, erzählten das ihrem König und er sagt, geht wieder hin, nehmt noch mehr Schätze mit, denn mit Geld kannst du ja alles machen in der Welt, nicht? Kannst die Leute kaufen. Muss nur hoch genug sein, der Preis. Und dann kamen sie wieder zu Bileam und Bileam sagte dann, ich muss wieder beten. Allerdings, Gott prüfte das Herz von Bileam und sah, dass er doch ein bisschen von dem Geld gerne haben möchte. So, dann gehst du jetzt hin. Und dann machte er sich auf und ging tatsächlich hin. Auf eine Höhe ließ er sich führen und bekam den Auftrag, Israel zu fluchen. Und als nun die Altäre gebaut worden waren und er nun ins Abseits ging, um sich beraten zu können mit Gott, ob er das Volk verfluchen sollte, hieß es plötzlich nein. Und er segnete das Volk. Gott gebrauchte diesen Mann zum Wohle des Volkes Israel. So gebraucht Gott manchmal Menschen, die das Gegenteil wirken wollen in unserem Leben, um uns zu segnen. Und dann war eben der König der Moabiter wieder erbost, du segnest, ich habe dich gerufen zu fluchen. Ja, bau mir mal noch andere Altäre. Und dann segnete Bileam wieder, ein zweites Mal. Ja, und dann sagte er einfach, also ich kann das gar nicht ändern. Wenn Gott mich benutzt und ich muss Israel segnen, dann muss ich das einfach tun. Ja, obwohl Israel gar nichts getan hatte, diesen Segen zu hören oder über sich aussprechen zu lassen, hat Gott das so bewegt. Auch die Feinde müssen uns dienen. Und ihr könnt das ja mal nachlesen, alles auch im 24. Kapitel, wie wunderbar dieser Segen war, wo auch Bileam plötzlich sagen musste, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht von nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen und wird zerscheitern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne. Na, das war ja nun gerade eine Botschaft für den König von Moab. Er wollte doch selber beständig im Sieg bleiben und nun wurde über ihn ausgerufen, dass er zerstört wird. Edom wird er einnehmen, dieser Herrscher, seht ihr, sein Feind wird unterworfen und Israel wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten, auch die Amalekiter und so weiter. Ja, Gott gebraucht Leute und Situationen in unserem Leben, um uns zu segnen. Deswegen dürfen wir nicht alles abweisen, was zunächst negativ aussieht. Gott weiß, was er tut. Betet, wachet, glaubt. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Oder denken wir daran, als Jesus einzog nach Jerusalem am Palmsonntag, sagte er zu den Jüngern, geht mal da und da hin, das ist ein Esel mit seinem Jungen und holt es mal einfach. Und wenn die Leute fragen, warum er das macht, dann sagt er, der Herr braucht das. Aha, der Herr braucht das. Einfach dahin, ja, dann machen die das, müssen die es machen. Vollmacht. Vielleicht waren die gar nicht mehr gläubig, aber den Esel brauchte der Herr. Oder denken wir an das Passamal. Ja, wo soll denn es stattfinden? Ja, geh einfach da hin und sag, Herr will dort Passa feiern. Ne? Dann zeigt man dir einen Raum. Hat er sich gar nicht vorgenommen. Der Gastwirt wollte ja auch was verdienen. Vielleicht hat er schon ein paar andere Angebote bekommen von Gruppen, die da sein wollten. Der Herr bedarf sein. Sie werden gelenkt und gesteuert, die Leute, von Gott. Das Richtige zum Segen für die Gotteskinder zu tun. Deswegen bete. Sei dankbar in allem. Durch umsichtigen Wandel vor den Menschen bleiben wir unabhängig von ihnen und bleiben im Auftrag der Mission stehen. Betet. Und wie haben wir gelesen? Kauft die Zeit aus. Ja, womit denn? Aktionismus? Nein, mit Gebet und Sendung. Das, was der Herr sagt, das tut. Sonst nichts darüber hinaus. Denn er ist ja unser Herr geworden. Ein eindrückliches Wort schrieb der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 9. Er sagt ja, ich diene den Menschen und doch bin ich frei. In Vers 19 heißt es so, obwohl ich frei bin von jedem frei, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Aber ich bin frei. Menschengefälligkeit führt nicht zum Segensdienst in dieser Zeit. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich geworden wie unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das heißt, das ist diese Freiheit, die wir immer wieder im Gebet erlangen und uns bewusst machen. Wir sind frei von jedem und dürfen dadurch trotzdem jedem dienen. Auf der Ebene, wo derjenige, dem wir dienen wollen, empfänglich ist. Draußen seid vorsichtig mit denen, die da draußen sind, sagt Paulus. Draußen sind die religiösen Verführer und die Verführten. Die sind auch draußen. Passt auf. Führt keinen Wandel der Vertrautheit mit religiösen Menschen, mit Irrlehrern und mit solchen, die nicht das Kreuz Christi allein in ihrem Leben zulassen wollen. Durch nichts sollen wir uns von der Berufung Christi abhalten lassen. Ihn zu verherrlichen, ist unser Ziel. Kaufet die Zeit aus. Und dann noch ein Punkt, wo es heißt, eure Rede sei doch lieblich und gewürzt. Um Jesus Christus zu dienen, soll auch unser Reden von ihm bestimmt sein. Manchmal ist unsere Rede, das merken wir dann selber, gar nicht so lieblich. Wir können lästern, wir können schwatzen, wir können vieles machen, was nicht taugt. Aber es soll eine Rede sein, die wohltuend ist. Und das gelingt auch nur durch das Gebet. Wenn ich bete, Herr, ich will wohltuend reden, dann muss alles andere schweigen. Auch wenn in mir vieles sich aufbäumt und ich möchte mal noch vielleicht mit der Faust oder mit der Zunge auf den Tisch schlagen. Nein, wohltuend reden, das gelingt durch das Gebet. Betet, rogate. Wir sollen Kinder Gottes in dieser Welt sein, bereit sein, gesandt zu werden von dem Herrn. Matthäus 10, 19 und 20 sagt der Herr, sorgt euch nicht, was ihr reden werdet, sondern der Geist des Vaters, er will durch euch reden. Er will reden. Das ist wichtig. Er will euch zeigen, was zu reden ist und wo man schweigen darf. Ich bin so dankbar, dass auch dies uns gegeben ist. Schweigen ist das Schwerste im Leben eines Menschen. Reden, oh, wer redet nicht gerne. Aber Schweigen, das ist oftmals ein großer Kampf. Und doch hat der Herr Jesus auch Zeiten gezeigt, wo er nichts mehr sagte. Geschwiegen. Vollmacht, was ist das für eine Vollmacht? Schweigen zu können und doch geborgen zu sein. Nicht alles aufrechnen und aufarbeiten zu müssen zu jeder Zeit. Und darum auch 1. Korinther 2, 4 bis 5. Paulus sagte ja nicht nur umsonst, betet auch für mich, dass ich das Richtige sage, sondern ich will Worte haben in Erweisung des Geistes und der Kraft. Worte in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Oder in Epheser 4, wo es heißt, ich will reden, was gut ist und erbaut. Und dazu brauchen wir das Gebet. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ich möchte da zum Schluss auch nochmal ein Zeugnis, was ich immer wieder gerne auch lese, von Oswald Chambers sagen. Er hat es so mal formuliert: Viele von uns hören auf zu beten und verschließen sich für Gott, weil Beten sie nur emotional interessiert. Es klingt gut, wenn wir sagen, dass wir beten und wir lesen Bücher, die den Nutzen des Betens beschreiben. Das beruhigt den Geist und erhebe die Seele. Anbetung und Fürbitte gehören aber zusammen. Eins ist ohne das andere nicht möglich. Fürbitte bedeutet, dass wir Gott so nahe kommen, dass wir über die Person, für die wir beten, so denken wie er, wie Jesus, über ihn. Anstatt Gott anzubeten, halten wir ihm oft genug Vorträge darüber, wie Gebet wirken soll. Wenn wir sagen, aber Herr, ich weiß nicht, wie du das machen willst, ist das Anbetung oder Zweifel? Das ist doch Zweifel. Es ist ein sicheres Zeichen, dass wir nicht wirklich anbeten. Wenn wir Gott aus den Augen verlieren, wird unsere Haltung starr und dogmatisch. Dann werfen wir unsere Forderung vor ihn hin und schreiben ihm vor, was er für uns tun soll. Wir beten Gott nicht mehr an und versuchen auch nicht, unser Denken dem Denken Christi anzupassen. Und weiter tiefer, sei doch ein Mensch, der Gott anbetet und mit ihm so verbunden ist, wie er das will. Setze dich aktiv in der Fürbitte ein und vergiss nicht, dass es wirklich Arbeit ist. Arbeit, die all deine Kraft fordert, aber bei der es keine versteckten Fallen gibt. Das Evangelium zu predigen hat seine Gefahren, aber in der Fürbitte gibt es die Gefahren nicht. Ein Wort über das Gebet, gedrungen durch den Heiligen Geist. Deswegen Paulus schrieb abschließend in Philipper 4, Vers 6b, in allen Dingen lasst eure Bitten und im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und Jakobus durfte sagen, des gerechten Gebet vermag doch viel, wenn es ernstlich ist. Rogate, betet, dazu sind wir ganz neu eingeladen. Denn wir sehen unseren Heiland vor unseren physischen Augen nicht. Aber das Gebet macht ihn uns so groß, dass wir ihm folgen, als sähen wir ihn. Amen.